NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Mit Miron Tenenberg. Bis gestern lief der Parteitag der Demokratischen Partei in den USA. Es war eine riesige Wahlkampfshow um die Nominierung von Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin und ihrem Vize Tim Walz. Am 5. November wird in Amerika gewählt und bisher ist nicht abzusehen, ob Harris oder ihr republikanischer Kontrahent Donald Trump das Rennen machen wird. Eine Konstante gab es in der Vergangenheit jedoch. US-amerikanische Jüdinnen und Juden haben bislang mit großer Mehrheit für die Demokraten gestimmt. Schauen wir also 73 Tage vor der Wahl in die USA, wo in den vergangenen Wochen auch zwei große Online-Veranstaltungen mit jüdischer Beteiligung stattfanden. Jewish Americans for Kamala Harris, also jüdische AmerikanerInnen für Kamala Harris, und Jewish Women for Kamala, jüdische Frauen für Kamala. Bis zu 32.000 Teilnehmende sollen online dabei gewesen sein. Vor der Sendung habe ich mit Andreas Mink gesprochen. Der Journalist lebt seit den 90er Jahren in den USA und schaut seit Jahrzehnten kenntnisreich auf die US-amerikanische Politik unter besonderer Berücksichtigung des jüdischen Lebens dort. Er ist der US-Redakteur der schweizerischen Jüdische Medien AG und damit mitverantwortlich für das jüdische Monatsmagazin Aufbau. Guten Tag, Andreas Mink.
Hallo Maron Tellenberg.
Inwieweit hat die Demokratische Partei im Wahlkampf bislang Themen aufgegriffen, die Jüdinnen und Juden besonders interessieren könnten?
Ja, ich glaube, man sollte erstmal einen Schritt zurückgehen. Die Demokratische Partei ist seit Generationen, also seit der Roosevelt-Ära fast 100 Jahre, die primäre Institution, in der sich amerikanische Jüdinnen und Juden politisch einbringen, in der sie ihre Interessen vertreten und in dem sie auch wichtige eigene Noten setzen, zum Beispiel das Engagement für die Bürgerrechte und Gleichberechtigung. Und diese ganze Debatte, ob jetzt jüdische Wähler von den Demokraten abwandern oder nicht, vor dem Hintergrund halte ich das für überzogen. Also in der letzten Zeit ist natürlich das Gaza-Thema zentral gewesen und damit verbunden der Antisemitismus. Und da hat der Doug Emhoff spielt da eine ganz wichtige Rolle, also der Mann von Kamala Harris.
Der auch jüdisch ist.
Ja, er ist jüdisch, ja genau. Er ist jüdischer Jurist und war lange Zeit wichtiger Entertainment-Anwalt in Hollywood und ist seit über 10 Jahren, glaube ich, mit Kamala verheiratet. Aber jedenfalls, Emhoff ist als Second Gentleman unentwegt unterwegs gewesen, auch schon vor Gaza, um gegen Antisemitismus aufzutreten und natürlich auch, um Verbindung mit jüdischen Organisationen und Gemeinden zu halten.
Sie sprachen gerade von dem Umgang mit dem Gazakrieg und in den USA ist natürlich auch das große Thema die Unterstützung Israels in diesem Krieg. Wie wurde das denn auf dem Parteitag diskutiert?
Also da gab es natürlich im Vorfeld diese großen Befürchtungen, dass sich 1968 wiederholt, als es diese großen Anti-Vietnam-Demonstrationen in Chicago beim damaligen Parteitag der Demokraten gab. Dazu ist es jetzt, also von dem Hintergrund jetzt natürlich von Gaza, wirklich nicht gekommen. Es wurden am Montag Zehntausende Demonstranten erwartet, um gegen die Unterstützung Israels durch die beiden Regierungen zu demonstrieren. Erschienen sind angeblich laut Polizeizählung 3.000 oder 3.500, also vielleicht ein Zehntel. Und am Parteitag haben verschiedene Sprecher und am Rand auch Harris selbst klargemacht, dass es zum Beispiel kein Waffenembargo gegen Israel unter einer Präsidentin Harris geben wird, dass die Unterstützung Israels trotz der Kritik an Netanyahu auch mit einer Präsidentin Harris weiterlaufen wird. Also man hat sich sehr stark bemüht zu zeigen, es gibt keinen Kurswechsel, es gibt keine Konfrontation mit Israel, es gibt keine Distanz zu Israel in Zukunft bei den Demokraten.
Dabei hat auch die Demokratische Partei problematische Entscheidungen getroffen. Stichwort Sanktionen gegen israelische Soldaten. Wer vertritt denn die Belange Israels besser? Die Demokratische Partei oder die Republikanische unter Trump, der ja eine besondere Männerfreundschaft zu Netanyahu zu pflegen scheint?
Ja, ich meine, das ist eine gute Frage. Es ist natürlich so, dass Trump irgendwie irrlicht und eigenwillig ist. Und er war natürlich auch lange Zeit sehr schlecht auf Netanyahu zu sprechen, weil Netanyahu seine Lüge nicht mitgetragen hat, dass ihm nämlich der Sieg bei den Präsidentschaftswahlen 2020 von Biden und den Demokraten gestohlen worden ist. Und also erst in letzter Zeit gab es dann wieder eine Wiederannäherung zwischen Trump und Netanyahu. Netanyahu hat ihn ja in Mar-a-Lago besucht, neulich in Florida. Aber ich denke mal, traditionell ist es einfach so, okay, es gibt den großen Trend, dass die wachsende orthodoxe Gemeinschaft vor allen Dingen in New York, klar immer stärker zu den Republikanern tendiert. Und deren Anteil nimmt in der gesamtjüdischen Bevölkerung natürlich zu. Aber insgesamt ist, glaube ich, die Mehrheit der amerikanischen Juden immer noch wirklich auf Seite der Demokraten und auch gerade von Trump nicht nur irritiert, sondern teilweise auch verängstigt. Und Sie haben ja am Anfang diese Jewish Women for Kamala erwähnt. Dahinter steht das Jewish Democratic Council of America. Also das ist eine traditionsreiche, praktisch ein Zweig der Demokratischen Partei. Und die neue Vorsitzende Haley Seufer hat am Parteitag, am Dienstag, an dem Event klipp und klar gesagt, Donald Trump ist ein Antisemit. Das hat man von einer Establishment-Figur der Partei so auch noch nicht gehört, nicht?
Wie stellen sich denn sonst die Republikaner bezüglich jüdischer Themen auf?
Da gibt es den starken evangelikalen Flügel, der seit den 80er Jahren sich immer mehr für Israel stark macht und natürlich auch aus den teilweise irgendwie dubiosen religiösen Motiven heraus. Aber insgesamt ist natürlich auch die Republikanische Partei sehr israelfreundlich und die bemühen sich natürlich schon, auch bei jüdischen Wählern irgendwie Fortschritte zu machen und Zuspruch zu erhalten. Das haut nicht so besonders gut hin, aber in den letzten Jahren ist langsam auch die Zahl der jüdischen Politiker bei den Republikanern gewachsen. Man muss ja sehen, dass die überwältigende Mehrheit von jüdischen Politikern im Kongress und auch in Landesparlamenten immer noch bei den Demokraten politisiert. Also es ist natürlich so, dass diese Agitation, die Trump in die Partei eingeführt hat, gegen George Soros, also mit deutlich antisemitischen Untertönen, die wurde natürlich teilweise von anderen Establishment-Leuten in der Partei schon übertragen. Aber so vom Alltag her oder auch von der ganzen politischen Zielsetzung her gibt es bei den Republikanern auch keinen Judenhass oder so, sondern große Sympathien und auch irgendwie eine langsam wachsende jüdische Repräsentation in der Partei.
Womit würde denn eine Präsidentin Harris punkten?
Ja, das ist die große Frage, nicht? Also das betrifft aber nicht nur Israel, sondern generell jedes Feld der Politik, weil die Demokraten haben jetzt auch ganz bewusst diese Strategie gewählt, dass sie gegen Trump antreten, also ihn nicht mehr als die große Gefahr für die Demokratie verteufeln und irgendwie die Weltuntergang heraufbeschwören, wenn er gewinnen sollte, sondern dass sie optimistisch, kämpferisch, fröhlich in die Zukunft schauen, dass sie eben für Freiheit kämpfen, dass sie für Familien kämpfen, dass sie für die Zukunft kämpfen. Ne? Freedom, Families, Future. Und das haut wahnsinnig gut hin, weil ich denke mal, viele Leute, auch unabhängige moderate Wähler, viele Leute in der demokratischen Basis, die schon total ausgetunt waren und die Nase voll von Biden und Trump hatten, die Leute werden jetzt wach, die werden aktiviert. Es gab, glaube ich, seit Harris offiziell angetreten ist, eine halbe Milliarde Dollar an Spenden. Ich habe die Zahl gesehen gerade gestern und ich glaube fast zwei Drittel der Leute, die dieses Geld gespendet haben, Leute draußen im Land, nicht Millionäre, zwei Drittel haben vorher nicht für Biden gestiftet. Das ist schon gigantisch, nicht? Was eine Harris-Präsidentschaft bedeutet, das kann man erst sehen nach dem Januar, wenn sie dann tatsächlich ins Weiße Haus als Präsidentin einzieht.
Heute Morgen um 5 Uhr unserer Zeit hielt Kamala Harris auf dem Demokratischen Parteitag ihre sogenannte Acceptance Speech. Sie bekräftigte darin ihre Unterstützung Israels und forderte die Freilassung der israelischen Geiseln. Zudem beklagte sie die vielen Toten in Gaza. Zeitgleich postete Trump auf seiner eigenen Plattform einen Kurztext, in dem er Harris für die Angriffe vom 7. Oktober verantwortlich machte. Unseren Gesprächsgast Andreas Mink habe ich natürlich auch gefragt, ob er sich einen Song mit jüdischem Bezug wünscht.
Mein Wunsch, der ist tragischerweise erst vor ein paar Wochen gestorben. Also ich hätte gern Kinky Friedman, der von Chicago nach Texas ausgewandert ist, als kleiner Junge und dort aufgewachsen ist.
Und von ihm hören wir jetzt Freedom to Stay vom Album The Loneliest Man I Ever Met.
Tied my bandana, took my pack from the floor. You were still sleeping as I stood at the door. Once more I was heading to God only knows where. That's when it hit me, I was already there. I could ramble 1,000 miles or more. Never find the light I've seen in your eyes before. You gave me the freedom to go my own way. But you gave me much more. I had the freedom to stay. Well, I keep on running just to wish on a star, searching for heaven when I know where you are. Life is just empty when you walk it alone. So wherever we're going, girl, it's good to be home. I could ramble 1,000 miles or more. Never find the light I've seen in your eyes before. You gave me the freedom to go my own way.
Sie hörten Richard Sammet, besser bekannt als Kinky Friedman. Der jüdische Musiker und Schriftsteller hat gewissen Kultstatus erlangt. Er ist im Juni im Alter von 79 Jahren in Texas verstorben. Friedman hat sich als schräger Vogel einen Namen gemacht. Seine kurze Country-Musikkarriere mit den Texas Jew Boys haftete ihm zeitlebens an, obwohl er sich eher als Aktivist und Schriftsteller verstand. 2006 ging er sogar ins Rennen als Gouverneur von Texas und erzielte mit einer exaltierten Kampagne beachtliche Erfolge. Erfolge gibt es auch bei uns in Norddeutschland. In den vergangenen Jahren haben die jüdischen Kulturtage zwischen Harz und Heide sich nämlich einen Namen gemacht. Zum 5. Mal findet das Festival statt und das noch bis zum 20. September mit Celle als Hauptveranstaltungsort. Lesungen, Konzerte, Radtouren und alles, was dazu gehört. Michael Brandt weiß mehr.
Drei Kantorinnen singen bei der Eröffnungsfeier der jüdischen Kulturtage in der Synagoge in Celle. An einem Ort, an dem KZ-Überlebende nach 1945 eine neue Gemeinde gegründet hatten. Für Rebecca Denz, eine der Kuratorinnen der Kulturtage des Israel-Jakobson-Netzwerks, ein Moment, der das diesjährige Motto symbolisiert: trotzdem jüdisch.
Nach den unvorstellbaren Verbrechen der Nationalsozialisten trotzdem jüdisch zu bleiben, trotzdem jüdisch leben zu wollen, trotzdem in Celle eine Synagoge zu betreiben, eine Mikwe, Koscher zu schlachten und jüdische Kultur zu leben. Das hat uns bewogen, es auf diesen Slogan sozusagen runterzubrechen. Und nach dem 7. Oktober hat es eben den Aktualitätsbezug, trotzdem in Deutschland heute jüdisches Leben sichtbar zu machen.
So auch am 5. September, wenn junge Israelis bei einem Podiumsgespräch in Braunschweig berichten, wie es sich anfühlt, in Niedersachsen zu leben und was sich nach dem 7. Oktober in ihrem Alltag verändert hat.
Weil das ein Punkt ist, den wir häufig in den Diskussionen vermissen, dass selten so konkret gemacht wird, sondern sehr abstrakt, so auf einer Staatsebene nur diskutiert wird.
Margarita Suslowitsch fragt an diesem Sonntag bei ihrem Vortrag, ob jüdische Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion eine Erfolgsstory sei.
Wir dachten, wir sind Juden und kommen als Juden nach Deutschland, aber in der jüdischen Gemeinde waren wir Russen, weil wir nicht so viel Ahnung von der Religion hatten.
Die Sozialarbeiterin vom Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden war Mitte der 1990er Jahre selbst aus der Ukraine eingewandert.
Aber das hat sich alles jetzt mehr oder weniger etabliert und so sind wir als Juden in der jüdischen Gemeinde sehr stark präsent und dementsprechend viele haben Zugang auch zur jüdischen Religion gefunden. Und das ist sehr positiv, finde ich.
Die Zuwanderung ist für Suslowitsch eine Erfolgsstory, auch wenn es einige Probleme gab, zum Beispiel bei Berufsanerkennungen. Sie wollte weg von antisemitischer Ausgrenzung, die sie in der ehemaligen Sowjetunion im Berufsleben oder an Hochschulen erlebt habe. Suslowitsch kam, um zu bleiben. anders als die etwa 400 bis 500 Überlebenden aus dem nahegelegenen KZ Bergen-Belsen, die kurz nach ihrer Befreiung 1945 in Celle wieder eine jüdische Gemeinde gründeten. Als Zwischenstation, sagt Thomas Rahe. Er ist Historiker und Kurator der Ausstellung über die jüdische Gemeinde in Celle nach 1945.
Wir haben natürlich versucht, in dieser Zeit, wo sie dann hier in dieser Kleinstadt Celle lebten, sich vorzubereiten auf die Zeit nach der Emigration in ein anderes Land, zum Beispiel Englisch zu lernen, Hebräisch zu lernen.
In und vor dem Zeller Gebetshaus wollen die Kuratorinnen wie Rebecca Denz am 15. September auch feiern. Mit einem Familienfest mit vielen Programmpunkten.
Da haben wir natürlich unsere Sukka, unsere Laubhütte mit dabei, die wir in diesem Jahr gemeinsam wieder mit Kindern und Jugendlichen und auch mit Erwachsenen schmücken werden und gestalten werden. Wir haben Buberlis dabei, ein jüdisches Puppentheater aus Berlin. Wir haben einen Flashmob, woher gibt es einen Tanzworkshop, einen jüdischen.
Neben Vorführungen einiger israelischer Dokumentarfilme, zahlreicher Konzerte in vielen Orten zwischen Harz und Heide, gibt es auch eine Führung im VW-Werk Wolfsburg durch eine Ausstellung zur früheren Zwangsarbeit dort. Nicht zuletzt können Besucher der jüdischen Kulturtage am 18. September auch aufs Rad steigen, zu einer Tour durch Braunschweig über die Geschichte der beiden jüdischen Künstlerinnen Lette Waleska und Galka Scheier.
Michael Brandt über die jüdischen Kulturtage zwischen Harz und Heide, die noch bis zum 20. September stattfinden. Und jetzt zu den aktuellen Meldungen.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat das Urteil des Bundesgerichtshofs gegen eine ehemalige KZ-Sekretärin begrüßt. Für Shoah-Überlebende sei es enorm wichtig, dass eine späte Form der Gerechtigkeit gesucht werde, heißt es in einer schriftlichen Erklärung Schusters. Umso schwerer wiege das fehlende Schuldeingeständnis der Täterin. Der BGH hatte ein Urteil des Landgerichts Itzehoe bestätigt. Das hatte Irmgard F. wegen Beihilfe zum Mord in über 10.000 Fällen zu 2 Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Als Sekretärin des Kommandanten habe sie die Massenmorde im KZ Stutthof unterstützt und gefördert. Das Urteil ist rechtskräftig und gilt als eines der letzten in einem KZ-Verfahren in Deutschland. Kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen haben große jüdische Verbände vor einem Erstarken der AfD gewarnt. In einer gemeinsamen Broschüre bezeichnen das American Jewish Committee Berlin und der Zentralrat der Juden in Deutschland die AfD als, so wörtlich, völkisch-rechtsextreme Partei mit einer offensichtlichen antisemitischen Ideologie. Das Papier listet zahlreiche Beispiele auf, um dies zu belegen. Zentralratspräsident Josef Schuster erklärte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz, die AfD sei nicht per se antisemitisch, aber sie sei eine Partei für Antisemiten. Einem möglichen AfD-Verbotsverfahren steht Schuster nach eigenen Worten aber skeptisch gegenüber. Im SWR sagte er, es müsse gelingen, mit politischen Mitteln eine solche Partei zu stellen. Der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, erhält den diesjährigen Leo-Beck-Preis. In der Erklärung des Zentralrats der Juden heißt es, Watzke werde für seinen langjährigen Einsatz gegen Antisemitismus geehrt, den er zu einem elementaren Bestandteil seiner Arbeit gemacht habe. Damit nehme er eine Vorreiterrolle im Fußball ein. Der Leo-Beck-Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird am 13. November in Berlin vergeben. Die Herausgabe von NS-Raubkunst soll für die ursprünglichen Eigentümer oder deren Erben künftig leichter durchzusetzen sein. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, den das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen hat. So sollen die ursprünglichen Eigentümer oder deren Nachkommen einen Auskunftsanspruch gegenüber Personen haben, die NS-Raubkunst in Verkehr bringen. Zudem soll es den heutigen Besitzern von NS-Raubkunst schwerer gemacht werden, mit Verweis auf Verjährungsfristen eine Herausgabe zu verhindern. Das Verfahren gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim um einen erfundenen Davidstern-Skandal in einem Leipziger Hotel ist endgültig eingestellt worden. Nach Angaben des Landgerichts Leipzig zahlte der Musiker eine Geldauflage von je 5.000 Euro an die israelitische Religionsgemeinde Leipzig und an die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin. Er hatte im Oktober 2021 in einem Video Antisemitismusvorwürfe gegen ein Leipziger Hotel erhoben. Das Video verbreitete sich damals stark in den sozialen Netzwerken. Der Hotelmanager zeigte Ofarim wegen Verleumdung an. Vor Gericht legte der Musiker ein Geständnis ab und entschuldigte sich. Soweit die Meldungen.
Das war die Sendung Shabbat Shalom mit Miron Tinnenberg. Jetzt folgt Rabbiner Aharon Ran-Wernikowski aus Mainz mit seiner Auslegung der aktuellen Parascha, also des aktuellen Tora-Abschnitts.
Der Wochenabschnitt Ekev ist ein sehr emotionaler Abschnitt der Tora. Er beginnt mit Moses Aufforderung an das Volk, die Gebote Gottes zu befolgen und sich an sie zu halten. Moses versichert seinem Volk, dass Gott sie segnen wird, wenn sie dies tun und dass sie das Land einnehmen werden, das Gott ihren Vorfahren versprochen hat. Moses erinnert das Volk auch daran, wie Gott sie während ihrer Wüstenwanderung versorgt hat, indem er ihnen Manna vom Himmel regnen ließ und sie mit Wasser aus dem Felsen versorgte. Er warnt sie davor, den Segen Gottes zu vergessen, sobald sie das verheißene Land erreichen und Wohlstand genießen. Unser Wochenabschnitt enthält auch die berühmten Worte des Schma Israel, das Höre Israel, in denen das Volk aufgefordert wird, den einen Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Dieses Gebot zusammen mit anderen wird als Grundlage für das tägliche Leben des gläubigen jüdischen Menschen angesehen. Moses ermahnt das Volk weiter, die Gebote Gottes zu halten, damit es ihnen gut geht und sie viele Nachkommen haben werden. Er warnt vor den Folgen des Ungehorsams und der Anbetung anderer Götter. Er erinnert sie auch daran, dass es nicht ihre eigene Rechtschaffenheit ist, die sie das verheißene Land einnehmen lässt, sondern Gottes Gnade und Treue gegenüber seinen Verheißungen. Schließlich ermutigt Moses das Volk, die Gebote Gottes zu lehren und sie ihren Kindern weiterzugeben, damit sie auch in Zukunft gesegnet sein können. Er beschwört sie, Gottes Gebote auf ihren Herzen zu bewahren und sie zu befolgen, damit sie ein langes Leben in dem Land genießen können, das Gott ihnen gegeben hat. Insgesamt ist der Wochenabschnitt Ekev eine Aufforderung an das Volk Israel, treu zu sein. Daher macht es schon Sinn, dass im Mittelpunkt dieses Abschnittes das jüdische Zentralgebet Höre Israel steht. Aber was ist das eigentlich für ein Gebet? Entscheidend für dieses Gebet ist zunächst einmal das Bekenntnis zum monotheistischen Glauben. Das Gebet bekräftigt also den Glauben an den einen und einzigen Gott. Es beginnt mit den Worten Höre Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einzig. Diese Aussage betont die Einzigartigkeit und Allmacht Gottes im jüdischen Glauben. Als nächstes thematisiert dieses Gebet Liebe und Hingabe zu Gott. Das Höre Israel ermutigt Gläubige, Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft zu lieben und zu dienen. Es drückt die Hingabe und das Engagement aus, das Gläubige gegenüber Gott zeigen sollen. Gott, obwohl nicht sichtbar und nicht fassbar, soll geliebt werden. Der Gläubige soll zu Gott Gefühle empfinden, wie wir sie aus einer liebevollen menschlichen Beziehung kennen. Dann geht es um Erziehung und Weitergabe des Glaubens. Das Gebet fordert dazu auf, die Worte und Gebote Gottes an die nächste Generation weiterzugeben. Es betont die Bedeutung der religiösen Erziehung und Lehre innerhalb der jüdischen Gemeinschaft, um den Glauben am Leben zu erhalten. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Höre Israel ist die Bindung an Gott im profanen Alltag. Gott in allen Aspekten des Lebens erkennen und ihm treu bleiben. Wir können es auch so ausdrücken. Das Höre Israel ist die Grundlage der jüdischen Religion. Sie stellt Gott in den Mittelpunkt menschlichen Lebens und sie stellt den Menschen in den Mittelpunkt der göttlichen Schöpfung. Beide brauchen einander. Der Glaube gibt dem menschlichen Leben einen Sinn, eine Substanz. Und das menschliche Leben gibt der Schöpfung Gottes ihren Sinn.
Das war Rabbiner Aharon Ran-Wernikowski aus Mainz. Zum Schluss hören Sie das Ma-Yakar, übersetzt lautet der Text: Wie kostbar ist deine Güte, Ewiger? Es singt Kantor Isaac Schäffer.
Thank you. Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.